Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Und täglich grüßt das Murmeltier. Hallo, hier ist Joachim mit dem Ochs-Fanzine-Podcast. Und ich habe einen überraschenden Besucher, den ihr noch gar nicht kennt. Es ist Nico von B&M Music Veranstaltungen aus Düsseldorf.
Schönen guten Tag.
Nico, hast du dir schon einen anderen Job gesucht?
Ja, ich habe angefangen in einer Firma in Reda-Wiedenbrück, bei Tönnies. Aber auch da ist es nach zwei Wochen leider
schiefgegangen
und die haben mich entlassen aus Gründen. Jetzt sitze ich bei dir und mache den Garten.
Ja, wir sitzen hier im Garten, also falls hier die Vögelchen piepen mal zwischendurch. Wir suchen natürlich in Zeiten von Corona nicht die Nähe, sondern versuchen uns zu distanzieren.
Diesmal nicht, Joachim, obwohl du es möchtest eigentlich.
Die Aerosolwolken werden hier von einer sanften Sommerbrise dahingetrieben. Ja, aber ich habe es natürlich gerade schon gesagt, du machst Konzerte. Kannst du dich erinnern, war das Ochs-Festival dein letztes Konzert auch?
Nein, vorletztes. Ich hatte noch eine Metal-Show an dem Montag danach, Batuschka. Und dann kam, glaube ich, diese große Krise. Und dann war ich zu Gast, wirklich nur als Gast, auf einem der allerletzten Konzerte von GBH, die, glaube ich, den Tag danach in Osnabrück noch bestuhlt gespielt haben und dann abgebrochen haben, die Europa-Tour. Aber wir waren die letzte Woche. Das letzte Wochenende hatten wir und das nächste Wochenende war schon zu.
Wir haben ja total egoistisch damals so hin und her gemeldet, auch so, hey, können wir das noch durchziehen? Und so, in der Schweiz sind schon über 500, finden nicht mehr statt. Ja. Unsere einzige Sorge war, findet das statt?
Genau.
Im Nachgang überlegt man sich so, waren wir wahnsinnig? Also mit dem, was man heute weiß, hätten wir eigentlich sagen müssen, ey, das können wir nicht verantworten, das lassen wir nicht mehr stattfinden. Und wir haben riesen Glück gehabt, dass nichts war, dass nichts passiert ist. Aber wie geht's dir das so? Also mich hat das im Nachgang irgendwie schon noch so ein bisschen geschockt irgendwie.
Ja, ich hab das medizinisch jetzt weniger. Ich habe es eher so, wenn man dann gesehen hat, dass 10 Tage später wirklich gar nichts mehr erlaubt war. Absolut gar nichts. Oder 8 Tage später. Wir hatten vorher gemeldet und dann wurde halt gesagt, nee, wenn die was verbieten, dann nur die ganz großen Sachen und so weiter. Und dann kam ja auch diese Nummer mit ab 1000. Aber ich glaube, dann eine Woche später nach dieser ersten Regelung kam ja schon überhaupt nichts mehr so. Und wenn man die 2 Wochen oder 10 Tage in Relation stellt, so ein volles Zack, alle Stehplatz, alle eng, Pogo, Stage Diving bei Spermbirds und 10 Tage später ist überhaupt nichts mehr. Das ist schon krass, das ist schon eine heftige Entwicklung und hätte natürlich niemand gedacht. Also wer hätte das so kommen sehen, dass das, ne, wegen mir die ganz großen Veranstaltungen, aber dass das komplett runtergefahren wird auf null bis zum heutigen Tage, ja, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Aber was will man machen? Weitermachen.
Mit was? Mit was vertreibst du dir gerade die Zeit?
Naja, Konzerte buchen, Konzerte verlegen. Das ist halt ein ewiger Kreislauf. Das fing halt im März an mit, alles klar, dauert bestimmt nur 4 Wochen. Wir schieben irgendwelche Märzkonzerte jetzt mal auf den Juni. Und dann gucken wir mal, dass es im Juni losgeht. Und dann hatte man ja gesehen, dass die Situation doch sehr eskaliert ist im April. Dementsprechend wurde dann aus dem Juni wieder in den September verschoben. Also es gibt teilweise Tourneen, auch Europa-Tourneen, die sind halt jetzt 3-mal verschoben worden. Ich glaube, im März, April hat wirklich jeder gesagt, komm, wir machen das auf den September, das wird schon stattfinden. Und es findet ja nichts in der Form statt.
Und wir bekamen ja mit, wie oft Punk in Republic verschoben wurde oder beziehungsweise dann gar nicht abgesagt wurde, weil natürlich alle gewartet haben, kam was Offizielles und so weiter.
Genau. Und es hat auch niemand intern, branchenintern am Anfang damit gerechnet, bis in den April, dass diese Festivalsaison hinfällt. Weil das konnte sich niemand vorstellen, dass das erste Mal in der Geschichte diese komplette Festivalsaison von Juni bis August platt ist. Daran hängen halt die ganzen Tourneen, weil die Bands spielen unter der Woche, die Clubs spielen am Wochenende auf den Festivals. Und das war immer so, ja, das wird schon stattfinden, das wird schon, weil das ist natürlich ein Szenario, da hätte man im April gedacht, wenn das nicht stattfindet, ist die Hälfte der Branche pleite. So ist es zum Glück noch nicht. Aber und jetzt sind wir ja bei dem Punkt, dass wir eigentlich denken, dass zumindest Stehplatzkonzerte ohne Abstand dieses Jahr nicht mehr stattfinden werden. Frage ist natürlich, was im Januar anders ist. Aber es geht ja auch voran, um das vorwegzunehmen, oder das sieht man ja, im Osten gibt es jetzt teilweise auf Wiesen-Festivals bis 900.000 Leute, wo Leute in Parzellen, diese Zehnerparzellen, sich aufhalten.
Wie muss man sich das vorstellen, so mit so Bauzäunen quasi, mit diesen
ich glaube, das sind
diese Bauzäune, die dann einfach so
ja, so wie ich gehört habe, ist dieses Modell, das sind so meterhohe Zäune, da kannst du dann mit 10 Leuten rein. Es gibt halt ein Einbahnstraßensystem auf den Plätzen, wahrscheinlich auch keine Gastrotheke, sondern dann halt Bedienung vor Ort. Also da passiert ja jetzt einiges. Im Osten gibt es ja da ein paar Sachen mit dritte Wahl. Dann passiert relativ viel
bestuhlt. Weil im Osten, wenn ich das kurz einschieben darf, weil dort geringere Infektionsraten und Erkrankungsraten.
Ja, wobei die ganzen Sachen, also Tanzbrunnen Köln spielt ja jetzt auch mit geringerer Kapazität. Das ist normal eine 11.000er Stehplatz-Venue. Da sind ja jetzt so Sachen wie TS Ullmann und so weiter. Ich weiß nicht, was die da reinlassen. Wahrscheinlich irgendwas unter 1.900, auch mit Sitzplätzen, mit Abständen. Also da passiert viel in diesem Open-Air-Bereich. Aber es gibt halt auch Indoor-Venues, auch hier im Ruhrgebiet, zum Beispiel in Oberhausen, das Resonanzwerk, die eine Zulassung haben für eine bestuhlte Veranstaltung bis 170 Stühle, Personen, was aktuell ganz gut ist, weil die meisten halt nur, wenn überhaupt, 100 machen können. Und da haben wir jetzt wieder angefangen, für August, September bestuhlte Konzerte zu buchen.
170. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das in normaler Kapazität?
Dieses Resonanzwerk zum Beispiel, der halt da im Ruhrgebiet relativ vorausschauend und sehr schnell war mit der ersten Konzession über 100, ist eine Stehplatzkapazität von 600, 650 Stehplätzen. Der hat da jetzt halt eine Bestuhlung drin mit Tischen, Bedienung auch am Tisch, keine Theken. Hat da einen amtlichen Plan vom Architekten erstellen lassen und hat die Zulassung bekommen halt auf 168 Sitze. Und da kann man natürlich schon ein bisschen was mit machen. Ich meine, 100 ist immer eng, mit 168 hat man schon ein bisschen mehr Spaß. Dementsprechend finden da jetzt dann auch so Sachen statt wie Demented Ago, Rantanplan, Rockabilly Mafia, Terry Hoax. Und da sind noch ein, zwei andere Sachen in Planung, die dann halt bestuhlt spielen. Ne? So skurril es klingen mag, Demented Ago bestuhlt so. Once in a lifetime. Ich glaube, das sollte man nicht verpassen. ist aber schon fast ausverkauft. Also das ist zumindest eine Perspektive. Das ist besser als der Mai, wo einfach im Keller sitzen angesagt war. Ne?
Also ja, 168 statt 600. Ist ja sonst schon so, dass das ein eng umkämpfter Markt ist und alle knapp kalkulieren. Ich glaube so, ich weiß nicht, der Live-Bericht, Veranstaltungsbereich, kommt mir manchmal so vor, als ob der ähnlich knapp kalkuliert wird wie im Lebensmittelbereich, wo du mit sehr geringen Margen irgendwie schauen musst, irgendwie rauszukommen. Wie soll das denn, wenn so ein Laden vorher mit 660 Leuten Kapazität den ausverkauft haben wollte? Jetzt hat der irgendwie wahrscheinlich oder der Veranstalter das doppelte, dreifache Personalaufkommen. Rechnet sich sowas oder macht man es einfach nur, damit halt irgendwas ist?
Also es geht halt natürlich auch um Symbolik, irgendwas machen. Alle müssen da ein bisschen zurückstecken, das heißt, alle Parteien, auch der Künstler wird natürlich dann weniger verdienen, als wenn da 400-500 Leute stehen. Es ist aber schon noch so, dass man da auch dann etwas Geld mit verdienen kann. Klar, der Aufwand ist ein bisschen höher, du brauchst mehr Personal. Der Kollege vom Venue braucht halt mehr Personal, weil er halt am Tisch bedienen muss, nicht an der Theke. Man muss ein bisschen mehr gucken, dass sich die Leute an die Regeln halten. Aber es ist schon noch so, aber das sind alles natürlich Konzerte, die dann auf ausverkauft kalkuliert sind. Also die müssen dann ausverkauft sein, damit sie Spaß machen. Aber selbst wenn jetzt nicht wirklich viel Geld hängen bleibt, ich denke, dass einfach eine Symbolik ist. Ich meine, diese Autokino-Konzerte kann ich nicht mehr sehen. Irgendwelche Livestreams von Bands in ihren ömmeligen Proberäumen vor null Besuchern sind total langweilig geworden. Deswegen, bestuhlt ist zwar auch langweilig, aber es ist zumindest diese Live-Situation. Die Band ist auf der Bühne, die Band spielt mit Full Equipment, das ist keine Akustikshow und die Leute sitzen halt. Ne? Das ist ein Fortschritt.
Wie darf ich das denn so rein haftungsrechtlich sehen? Ich denke, du wirst wahrscheinlich, vielleicht reden wir das gleich im zweiten Schritt noch drüber, was du in den letzten Wochen mit Anwälten oder sonst was zu tun hattest, um dich zu informieren. Aber wir kennen das, Punkkonzerte, Punker, betrunkene Punker sind nicht unbedingt immer die Menschen, die sich gerne irgendwas sagen lassen, schon im Normalzustand nicht.
Yes.
Und wenn du Leute dann da sitzen hast, dann ist halt ganz schnell, ich meine, wir lachen jetzt, wir haben gesehen diese Bilder von Ballermann, Mallorca. Mhm. Natürlich, gib den Leuten 5 Bier und sie ihnen ist alles scheißegal, sie werden nölig, sie werden grantig und im Zweifel sagen sie so, hey, was soll der Scheiß, leck mich, und schon hast du...
Du, das wird durchaus eine spannende Sache. Ich meine, gerade bei so einem Demented-Ding, gut, wir sind jetzt nicht mehr in den 80ern, auch die Psychobillys sind alt geworden, nehmen weniger Amphetamine, aber das wird eine spannende Sache, ob das wirklich so umsetzbar ist. Wobei ich glaube, dass alle Leute oder fast alle Leute den Ernst der Lage erkannt haben, weil halt dieser ewige Shutdown war. Es war halt komplett gar nichts. Und die Ansage ist halt, spielt mit, haltet euch an die Regeln, weil sonst wird hier einfach nichts mehr stattfinden. Das ist ja klar, wenn halt bei Konzert A irgendwie viel schief geht, Ordnungsamt beschwert sich oder sonst wer beschwert sich von der Stadt, ist die Konzession in Gefahr und die Leute gefährden halt ihre eigene Szene, ihre eigenen Konzerte. Also ich bin schon sehr, sehr sicher, klar, wird jetzt nicht jeder vielleicht die ganze Zeit immer am Stühlchen sitzen bleiben, aber ich denke, der Großteil der Leute weiß einfach, wenn wir jetzt hier Scheiße bauen, gibt es das Rockabilly-Mafia-Konzert nicht, gibt es dieses Konzert nicht, also muss ich jetzt einfach mal mich hier am Riemen reißen, ne? Weil die Sache ist ja zu groß. Das ist ja jetzt nicht eine Erfindung von mir oder von dem Venue zu sagen, das sind die Regeln. Die Sache ist ja so desaströs, glaube ich, dass das auch jeder, selbst mit IQ 70 irgendjemand schnallt, okay, heute muss ich jetzt hier mal so ein bisschen das Spiel mitspielen. Ne? Aber das werden wir schon, denke ich, auch umzusetzen wissen, ohne dass es eskaliert.
Ich meine, mein Glauben an die Vernunft der Menschheit ist halt immer relativ gering ausgeprägt. Und natürlich, man sieht jetzt so Dinge wie Stuttgart, Frankfurt, Opernplatz und Ähnliches. Das waren jetzt keine Konzerte, aber man sieht natürlich, wie viel, ich denke, du hast schon gesagt, ein älteres Publikum, vielleicht ein bisschen entspannter. Aber jetzt mal so das klassische Punkkonzert wurde einfach auch... Kids, Jüngere hast, wie auch immer, wo man halt das gesamte Spektrum hat, wo Leute eben auch gerne hingehen, um einfach mal out of control sein. Manche Konzerte sind ja auch schon immer eine Herausforderung gewesen. Das, denke ich, wird es möglicherweise so schnell nicht geben, wäre jetzt meine Vermutung.
Nee, also klar, es ist jetzt, ich weiß, was du meinst, die Klientel, gut, die Klientel Stuttgart Frankfurt ist meines Erachtens total anders und das sind auch Leute, die dann, glaube ich, weniger Respekt vor dieser Gesamtsache haben. Ich denke auch gerade, wenn man so
Punk, bei Punk ging es auch mal darum, dass man keinen Respekt vor irgendwas hat.
Ich weiß, aber jetzt mal ganz ehrlich, zu Rante am Plan, wie viel jetzt so echte Punker im Sinne von echt Punk kommen denn da noch? Weißt du, was ich meine? Und jetzt Demented und so weiter. Also, wo gibt's denn diese Konzerte noch, dass wenn du jetzt, was ist echt Punk? Meinen wir da jetzt die 1-Euro-Punks? Meinen wir da irgendwie, ne? Also, deswegen... Ich glaube schon, vielleicht ist das auch ein schlechtes Zeichen, dass mittlerweile die gesamte Sache so angepasst ist, dass das funktioniert. Vielleicht ist das einfach auch das schlechte Zeichen an der Sache. So klar, 1989 Demented Ago oder eine Band wie Meteors Bestuhlt hätte wahrscheinlich nicht gehalten. Aber das ist dieses Corona-Ding ist so big.
Jimi Hendrix hat 1958 oder wo war das? Nein, nicht... Bill Haley oder irgend sowas. Essen, Grugerhalle von Ochsschreiber Kasi, der Vater war damals dabei. Rockpalast
war das, glaube ich, ne?
Oder das so. War noch vor Rockpalast, ja. Als sie die bestuhlte Grugerhalle dann auseinandergenommen
haben. Ja,
aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wo dann die Gendarmen, die mit ihren Knüppeln durch die Reihen gehen und die Leute wieder auf die Sitzplätze zwingen.
Ja, wobei ich, klar, aber das war halt einfach nur, es war halt bestuhlt, weil der Veranstalter es wollte, es hätte auch Stehplatz sein können. Ich glaube, dass die Leute das schon schnallen, ich sag mal, 98% der Leute wird sich dran halten. Du hast halt immer ein, zwei Leute, die es nicht machen. Aber da muss man vielleicht auch, und dann ist halt auch die Frage, was denn wirklich passiert. Wenn jetzt drei, vier Leute da wirklich tanzen sollten, hat man das sicherlich im Griff und das wird auch nicht das Ende der Konzertreihe sein. Und ich glaube nicht, dass 160 Leute aufstehen. Ich hatte sogar vor, die Lokalmatadore auch dort bestuhlt zu machen. Leider fand die Band das nicht so spannend. Das ist, und wenn du schon mal Lokalmatador in Essen erlebt hast oder so, das wäre einfach so schön skurril gewesen, dass irgendwie 160 wirklich hässliche Männer mit über 120 Kilo Lebendgewicht oberkörperfrei und wahrscheinlich auch unterkörperfrei auf ihren Stühlen stehen. Aber die Band hat gesagt, nee, kein Interesse, schade.
Später. Muss vielleicht der Hunger noch im Konzert
noch größer. Ja, ich glaube, wenn wir noch ein Jahr im Shutdown sind, dann spielen die das Ding auch.
Ja. Was denkst du denn, wie sich das verhalten wird? Ich meine, die Ordnungsämter sind ja je nach Stadt und Veranlagung mal unterschiedlich drauf. In Solingen weiß ich, dass zum Beispiel jetzt irgendwie so kam, dass 90% der Restaurants und Cafés, Gaststätten und so weiter angeblich verstoßen hätten. Die haben extra nochmal Leute eingestellt, die werden das einfach besuchen. Die werden natürlich solche Konzerte, solche Veranstaltungen auf dem Kieker haben. Also wie ist man denn da jetzt so in der, da sind wir jetzt wieder bei der Frage, so nach, ich bin echt voll die Spaßbremse, merke ich, aber so Haftung. Also wenn da so der Ordnungsamtfuzzi steht und sagt so, okay, jetzt haben Sie verstoßen und jetzt kommen hier 3.000 Euro Strafe oder sowas.
Man muss natürlich sich auch vorher zusammen halt mit der Lokalität erstmal überlegen, inwieweit man da dann einschreitet, weil klar kann man immer auch überall einschreiten, nur man möchte ja halt auch, dass gewisse Situationen nicht eskalieren und man möchte halt auch nicht, dass ein komplettes Konzert unterbrochen werden muss, weil jetzt zwei Vollgetrunkene da sich nicht an irgendeine Regel halten. Da wird man sicherlich auch eine Lösung finden, die cool für alle ist. Klar, wenn das Ordnungsamt selber da hinkommt, ich weiß jetzt nicht, die werden nicht zu jedem Konzert kommen können. Ich denke, die gehen zu einem der ersten Konzerte in diesen Lokalitäten, gucken sich das an. Da wird es Spielraum geben. Ne? Die Hoffnung beruht natürlich auch ein bisschen darauf, am 11.8. kommt nochmals eine neue Verordnung. Die könnte auch wieder aussagen, dass besuchermäßig ein bisschen mehr geht. Also da ist ja so viel Spielraum drin. Ich meine, es wurde halt letztens beschlossen, dass du jetzt, wenn du eine Privatparty machst, sei es du hast einen Abiball, du hast eine Hochzeit, Zuckerfestbeschneidung, darfst du 150 Menschen einladen, ohne Maske, ohne Distanz. Du kannst natürlich auf deiner Privatparty auch eine Band spielen lassen. Dann ist natürlich die große Frage, warum ist das erlaubt? Und ich darf dann halt bei einem Konzert, wo ich natürlich die Leute auch nachvollziehbar einordnen kann, wie sie heißen, das nicht machen und muss es mit Stühlen machen. Das ist halt für mich, die Leute gehen wahrscheinlich davon aus in der Politik, dass sich die Leute auf Geburtstagen und Feiern besser kennen. Nur in der Größenordnung bis 150 bei so großen Geburtstagen kannst du mir auch nicht sagen, dass jeder jeden kennt. Also die Regel, die da im Juli rauskam, ist etwas schwachsinnig und mal gucken, was da zum 1. oder zum 11.8. geändert wird. Wobei niemand ernsthaft davon ausgeht, dass diese reinen Stehplatzkonzerte ohne Abstand in der Kapazität, wie sie die Venues sie vorgeben, in den nächsten Monaten stattfinden werden. Das ist utopisch. Das wäre zu schnell. Ich würde es mir wünschen, aber es wäre zu schnell.
Mit wem berätst du dich da? Also wer ist da, wer gibt dir da verbindliche Auskünfte? Wie hältst du dich da?
Letztendlich ist der erste Schritt natürlich, dass die Lokalität sich da immer die Genehmigung für holt. Ich meine, ich bin
da muss ich mal kurz einhaken. Also du bist, wir hatten das eingangs erwähnt, örtlicher Veranstalter, was man immer so schön sagt. Du hast keinen eigenen Club, du hast keine eigene Lokalität. Du setzt dich quasi mit dem Konzert ins, in Anführungszeichen, gemachte Nest, suchst dir verschiedene Clubs wie im gesamten Ruhrgebiet, Rheinland, hatten wir alles schon.
Genau,
wo immer man da veranstalten kann, gehst du rein, bringst deine Leute mit im Sinne von Tür. Und,
kommt auch manchmal Catering. Vom Club, Durchführer, Catering, kümmere mich quasi um alles, was die Band angeht, Vorverkauf, die Abwicklung mit der Band, die Werbung und so weiter und miete dann diesen Club an. Dieser Club hat natürlich immer schon eine Konzession, das Ding zu veranstalten. Der Club macht auch immer die Gastronomie, dafür braucht er ja auch eine Genehmigung. Und so ist das halt in diesem Fall auch. Der Club muss, wie zum Beispiel in Oberhausen, diesen Bestuhlungsplan sich absegnen lassen vom Gesundheitsamt, Bauamt. Die segnen das ab, da gibt es halt verschiedene Modelle in Übach-Palenberg, Kreis Heinsberg, Rockfabriken, alter legendärer Laden, der hat momentan noch eine andere Genehmigung als in Oberhausen, das ist dann immer städtisch unterschiedlich und die sind halt dafür verantwortlich, wie viele Leute sie aktuell reinlassen dürfen und das wird mir dann mitgeteilt und wir zusammen sind dann dafür verantwortlich, dass das natürlich auch eingehalten wird, weil wir haben halt beide nichts davon, wenn das Ärger gibt, das kostet nur Geld und im Zweifel darf der Club dann die Nummer nicht mehr machen. Mhm. Aber das ist primär Aufgabe des Clubs. In Oberhausen zum Beispiel hat der Kollege dann Architekten beauftragt, einen Bestuhlungsplan gemacht, den beim Amt, weil der Club agiert mit dem Ordnungsamt vor Ort. Damit habe ich nichts zu tun. Der Kontakt Ordnungsamt, Club, andere Clubs, großes Problem ist auch nicht ganz eindeutig geklärt. Wenn du als Diskothek konzessioniert bist, zum Beispiel wie das Turok in Essen, darfst du per Erlass einfach gar nicht öffnen. Das heißt, selbst wenn das Turok jetzt einen Bestuhlungsplan machen würde und hätte die Quadratmeter und die Sitzmöglichkeiten für die Menschen, Diskotheken sind einfach per Erlass aktuell geschlossen. Wenn du als Mehrzweckhalle zugelassen bist, wie zum Beispiel eine Rockfabrik in Übach-Palenberg oder ein Resonanzwerk in Oberhausen, darfst du öffnen. Dementsprechend sind das auch noch nicht so viele Venues, Indoor-Venues, die das anbieten können, weil wenn du als Diskothek angemeldet bist, bist du geschlossen. Gut, zack, Düsseldorf ist ein Kulturzentrum, darf öffnen, Mehrzweckhalle darf öffnen, eingetragen als Diskothek, obwohl der Raum ja derselbe ist. Panic macht ja kleine Konzerte nebenan mit ganz wenigen Leuten. Ich glaube, 44 Hocker stellen die da rein. Soweit ich informiert bin, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, sind die als Kneipe zugelassen, dürfen dementsprechend öffnen. Turok ist eine Diskothek, darf nicht öffnen nebenan. Das ist natürlich crazy. Das ist genauso crazy wie mit den Hochzeiten. Das kann keiner nachvollziehen. Deswegen hat man gar nicht so viel Auswahl aktuell, weil alles, was eine Diskothek ist, ist zu. Und da weiß man ja auch nicht, wohin die Reise geht, wann die wieder öffnen dürfen. Ne?
Also auch totale Ungerechtigkeit in dem Sinne, dass einfach das Gleiche nicht das Gleiche ist, weil eben auf irgendeinem Papier das eine steht und das andere. Und ja, so wie halt du ein Auto als, wenn du die Rücksitzbank ausbaust, kannst du den als LKW zulassen. Und baust du die Rücksitzbank wieder ein, ist es halt ein PKW, aber es ist das gleiche Auto.
Meinem Verständnis nach kommt es auf Wege an, es kommt auf Quadratmeter an, es kommt auf die Sitzmöglichkeit an, es kommt wegen mir auch noch drauf an, wie die Belüftung ist, wie die Einlasssituation ist und so weiter. Und das ist ja teilweise, da kann ich dir Diskotheken nennen, in denen das sicherlich besser geregelt oder geregelt werden könnte als in Mehrzweckhallen oder als in Kulturzentren. Das ist natürlich totaler Wahnsinn. Und ja, ich verstehe es nicht. Ne? Das ist, ja.
Ich meine, wir kennen ja alle verschiedene Läden. Wir nennen jetzt einfach mal bewusst keine Namen, aber irgendwelche Clubs in Köln, die so im zweiten Kellergeschoss irgendwie sind,
genau.
Wo man schon bei normalen, leicht besuchten Konzerten denkt so, boah, ist die Luft hier scheiße und so weiter. Ja, man, wenn man natürlich gerade auch nach, du hattest es anfangs scherzhaft erwähnt, Firma Tönnies, ja. Sieht, wie so Klimaanlagen und so weiter, wie das in Flugzeugen die Diskussion ist. Also bei diesem Thema natürlich ist eine hohe Sensibilität und daran wird sicher viel hängen. Das würde ja bedeuten, dass bestimmte Clubs einfach auch so dermaßen, die verdienen kein Geld und jetzt müssten sie eigentlich noch in totale Überarbeitung der Klimaanlage und ähnliches Lüftungsanlage investieren.
Die werden ja auch gar nicht so schnell zu liefern sein, wie sie gebraucht werden, wenn diese Nummer durchgeht. Ich weiß jetzt dazu aktuellen Beispiel, die Rockfabrik in Übach-Palenberg wird wahrscheinlich an einem Pilotprojekt teilnehmen, wo wirklich diese Lüftungsanlage, die auch die Viren komplett vernichtet und so weiter, ausprobiert wird. Die kostet, glaube ich, 30.000, 40.000 Euro, sagte man mir. Das ist dann wohl ein Pilotprojekt dort, oder so ist es angedacht. Ich weiß noch nicht, ob es gefixt ist mit dem Kreis Heinsberg, dass die eines der ersten Clubs sind, um das zu sehen, ob das damit funktionieren könnte. Nur es ist natürlich utopisch, dass sich jeder kleinere Club, wenn er nicht subventioniert wird, in dieser Sache so ein Ding, sage ich jetzt mal, leisten kann. Plus, bis die mal eingebaut sind, reden wir auch wieder über 2-3 Jahre. Also, das ist, wenn es daran hängt, wird es noch lange dauern. Ne? Das ist natürlich die Sache. Ja, aber es ist ja auch, ich meine, es ist müßig. Halt. Die einen sagen, ohne Impfstoff ist nichts. Jetzt ist ja die neue Studie, dass die Immunität nur 3-4 Monate anhält oder was auch immer. Dann ist halt auch die Frage, wenn das denn so stimmt, auf welchen Impfstoff soll man warten, wenn es dann eh nur immer ein halbes Jahr reicht. Also, und wenn er mal vertrieben ist, haben wir Ende nächsten Jahres. Also,
ja, es war jetzt, heute war noch eine Meldung bei Spiegel, dass von der WHO die entsprechende zuständige Frau gesagt hätte, dass sie für Mitte 2021 mit einem Impfstoff rechnet.
Doch, jetzt wieder.
Ja.
Und zugelassen, denkst, aber der muss ja auch erstmal dann vertrieben werden und so weiter. Ne? Das
genau,
ist ja alles.
Also das ist natürlich, da läuft es schon erstmal kalt den Rücken runter.
Ja, vor Ende nächsten Jahres, also wenn man darauf warten muss, ne, dann ist es lange hin. Deswegen hofft man sich natürlich jetzt, weil ja schon einiges passiert ist die letzten Wochen, dass es schneller geht. Wahrscheinlich nicht zu 100% der Kapazität, aber dass man jetzt so wie in der Schweiz, da war ja dieses Destruction-Konzert im 1500er-Venue, glaube ich, wo 300 Leute, ich meine ohne Maske, ohne Abstand drin waren, dass man halt so anfängt. Das wird natürlich für kleine Clubs nichts helfen, wenn ich in einen 300er-Laden 80 Leute reinlassen darf, ist das nicht wirtschaftlich, aber man kann zumindest so ein bisschen in diesem, müsste der nächste Schritt sein, dass es Stehplatzkonzerte gibt ohne den Mindestabstand mit verringerter Kapazität und dass man sich so nach vorne arbeitet. Und ich bin auch ein bisschen der Meinung, wenn das dann funktioniert, ich meine, die Zahlen vom RKI sind einfach gut, dass man da Gas geben muss, weil bisher wird die gesamte Live-Entertainment-Branche mit all dem, was dranhängt, die wird einfach links liegen gelassen. Und das nicht erst seit gestern, die wird seit Mai links liegen gelassen. Und natürlich ist das schwierig für einen Politiker. Keiner hat die Kugel, keiner möchte jetzt sagen, mach die Disco auf, mach das Konzert und es geht wieder ab und er ist schuld. Ich meine, niemand hat sich das ausgedacht und niemand kann sehen, wohin es geht. Aber da eine 250.000 Beschäftigte mit all den Steuern, die auch immer gezahlt worden sind, das ist eine populäre Branche, der muss man eine Perspektive geben. Das ist einfach so. Und da muss man einfach diese Perspektive angehen nach dem Motto, wenn die Zahlen weiterhin so gut sind, wie sie jetzt sind, mit 200, 300, Neuinfizierten am Tag, dass man sagt, wir machen das jetzt stufenmäßig. Wir lassen erst die Sitzplatzkonzerte zu, dann machen wir vielleicht Sitzplatzkonzerte, die ein bisschen größer sind. Dann gehen diese Stehplatzkonzerte los, ohne Abstand, einfach mit verringerter Kapazität, halt, weiß ich nicht, ein Viertel der Kapazität, 30%, um dann einen Stufenplan aufzubauen, dass man vielleicht sagt, im Januar, Februar sind wir dann wieder bei 80 oder bei 100.
Wenn nicht irgendwie
der nächste natürlich alles
kommt und dann alles zurück auf null.
All das jetzt natürlich ohne zweite, dritte Welle. Klar, wenn die kommt, muss man, da hat ja dann auch jeder, also wenn die kommt, ist natürlich alles wieder, dann ist auch alles zu. Ne? Dann ist, ja.
Ich meine, was ich so als Befürchtung habe, und da bin ich ja nicht der Einzige, der das in der Branche äußert, dass das Ganze eher den quasi den großen Strukturen in die Hände spielt. Wenn du schaust, großen Veranstaltungskonzernen aus den USA und so weiter, die einfach von Aktionärsgeldern, irgendwie Investorengeldern irgendwie in zig Millionen Höhe am Kacken gehalten werden. Mhm. Ich meine, man weiß ja, diese Art von Branche, die verbrennt halt das Geld, das ihr nicht gehört, und eigentlich ist das Geldverdienen zweitrangig. Naja. Demgegenüber hast du eben mittelständische und so Kleinunternehmer, kleinselbstständige Strukturen. Ähnliches ist ja bei den Venues, dass es da eben große städtische, wie auch immer, in kommunaler Hand. Also es gibt letztlich also Läden, die halt faktisch nicht pleite gehen können. Also jetzt mal, ja. Ich will jetzt nicht über die Kollegen vom ZAK als Kulturzentrum sagen, aber sowas wie ein quasi städtisches Kulturzentrum wie das ZAK, gut, das wird es halt immer geben, es wird es auch danach noch geben. Das wird schwierig werden, das ist scheiße für die jetzt im Augenblick.
Er wird Schalke Meister. Sorry, guys.
Aber so, gleichzeitig ja, hast du natürlich, ist meine Einbildung, wenn du jetzt natürlich irgendwie so eine große Halle hast in einer großen Stadt, die im Privatbesitz ist, wo irgendwelche Menschen, die das besitzen, schon seit Jahren, sicher die Jahre über auch das eine oder andere Millionchen mit diesem Riesenladen immer ausverkauft, 5 Veranstaltungen die Woche, da wird irgendwie schon eine Menge Geld kaputt gegangen, also verdient worden sein. Mhm. Man weiß, dass natürlich klugerweise in solchen Größenordnungen dann auch verschiedene Firmen dranhängen, dass dann eben die Veranstaltungshallenbesitz GmbH und dann gibt es die Veranstaltungshallen Veranstaltungs GmbH und dann noch die Holding und sonst irgendwas. Und wenn einer dieser Firmen eben bei dieser ganzen Sache den Berg runtergeht, dann ist immer noch die Hallenbesitz GmbH da. Und also ich meine Vermutung ist, dass es solche Menschen und solche Strukturen, dass sowas an sich irgendwie erhalten bleiben wird. Aber natürlich, wir haben diese kleinen Clubs, Kneipen in owned and operated, sagt der Amerikaner, in Besitzerhand, vom Besitzer betrieben oder gepachtet, war schon eh schon immer knapp. Mhm. Für diese Läden, da, also ich wiederum, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade etwas länger rede, dann gibt es natürlich diese die, ja, sowas wie wir hier in Solingen haben, das Waldmeister, von Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Da ist jetzt okay, heißt auch, ja, wir machen jetzt halt gerade nichts, aber wir haben die Mitgliedsbeiträge, wir haben auch gerade keine Ausgaben, Kühlschränke sind ausgesteckt, die Biervorräte wegverkauft, die Leute bleiben treu, wenn es wieder weitergeht, machen wir halt, wir können tatsächlich auf null runtergehen. Mhm. In dem Augenblick, wo du aber so einen Club hast und das dein eigenes Ding ist, du irgendwie Rechnungen bezahlen musst,
definitiv,
bist du halt natürlich, genau dieser Mittelbau ist halt komplett gefickt, oder?
Der könnte, also was die ganz Großen angeht, klar, da gibt es unterschiedliche Versionen. Wenn die natürlich irgendwie auch überhaupt nichts mehr verdienen, die haben natürlich auch einen riesen Kostenapparat, der natürlich nochmal deutlich größer ist als bei den Mittelgroßen oder Kleinen, kann ich mir auch vorstellen, dass die da federn lassen. Ich meine, die Aktien von den Großen sind ja auch rapide nach unten gegangen, Kollege Eventim und wie sie alle heißen. Aber klar, wenn du natürlich einen Club hast und hast auch die Kosten und der Vermieter stundet die Miete nur oder reduziert sie nur für 2-3 Monate und du bist ein Jahr zu oder ein Dreivierteljahr zu, kann das schon relativ eng werden, wenn du da keine Rücklagen hast. Also bisher, toi toi toi, ist ein bisschen was passiert, aber ich habe noch nicht von allzu vielen Venues gehört oder freien Veranstalter oder Tourneeagenturen, die da am Ende sind. Ist auch wichtig, dass man den Leuten, ich meine, man möchte nie Geld vom Staat haben, okay, aber es ist auch eine Branche, die auch immer gerne Steuern gezahlt hat und man kann hier durchaus vom Berufsverbot sprechen, zumal auch in dieser Branche, das ist ja anders als jetzt in irgendeinem Restaurant. Das Restaurant konnte Takeaway machen, die können begrenzte Sitzplätze machen. Diese Branche ist eigentlich von März bis jetzt mit diesen ersten Sitzplatzkonzerten, die aber wiederum nicht alle anbieten können, weil sie halt eine Diskothek sind oder weil es nicht geht, ist diese Branche auf Null. Wir reden von Null. Wir reden ja nicht von einer leichten Öffnung, wir reden von Null. Und die Perspektive ist äußerst beschissen. Dementsprechend gibt es ja jetzt auch die ganzen Demonstrationen, dass da einfach so ungern die Leute das Geld auch vom Staat nehmen. Und ich denke auch in dieser Rock'n'Roll-Branche, aber dass da einfach mit einem Berufsverbot und null Umsatz und ganz schlechter Perspektive einfach speziell für die Entertainment-Branche oder Konzertbranche mehr gemacht werden muss. Und da sitzen wir natürlich alle in einem Boot, sei es jetzt die Köln Arena, auch wenn ich damit nichts zu tun habe, bis hin zu einem kleineren Club wie das Gebäude 9, weil bei allen, gut, die Köln Arena kann jetzt auch wieder 2.800 Tickets verkaufen von 16.000, aber das wird sich auch nicht wirtschaftlich rechnen, weil alle diese Leute einfach überhaupt gar kein Geld verdienen. Und da muss mehr getan werden, weil das ist einfach perspektivlos momentan. Ne? Und diese Branche lebt ja auch von einem Vorlauf. Das heißt, du kannst nicht im September sagen, im Oktober legen wir wieder los und dann steigt halt Winnie Stigma ins Flugzeug und kommt schnell für eine Europatour. Das ist ja immer mit einem Vorlauf von 2, 2,5 bis 6 Monaten verbunden.
Im Augenblick ist ja auch noch Einreisesperre für Amerikaner.
Das haben wir ja auch noch mal.
Sowieso.
Selbst wenn jetzt gesagt werden würde, es geht irgendwann wieder los oder es geht im nächsten Monat wieder los, die Monate danach sind trotzdem quasi verbrannt, weil du außer den Locals kannst du da nicht viel machen und die sind irgendwann auch mal abgefrühstückt. Ne?
Also das war so eine Aussage, dass halt Leute sagten, so, ja, endlich haben die deutschen Bands mal wieder eine Chance. Und, ja,
aber wie viel sollen die spielen? Also
ja.
Deswegen, vor wie viel Autos soll die Sonderschule spielen? So viel Zulassung gibt es gar nicht. Nein, aber das ist natürlich, es ist müßig. Also ich mache mir jetzt da nicht den Ultra-Riesen-Kopf. Ich kann das eine gewisse Zeit lang aushalten. Aber so, es nervt halt. Diese Perspektivlosigkeit nervt halt am meisten. Es wäre halt schön, einen Termin zu haben, wo man halt wieder, auf dem man bauen kann. So, aber davon reden wir halt seit März. So, diesen Termin gibt es ja nicht. Aber da muss mehr passieren und der Druck wird ja auch immer größer. Es sind ja jetzt ständig in Berlin diese Demonstrationen und so weiter. 22.06. diese Night of Lights und so weiter. Da passiert ja immer mehr und ich hoffe, dass das ankommt.
Mhm. Ich meine, du hattest ja Glück im Unglück, als du von jeher, wie soll ich sagen, schlanke Strukturen hattest. Das ist, genau. Das ist deine Firma. Du bist der einzige sozusagen Festangestellte, die anderen sind je nach Bedarf, aber natürlich auch die sind, letztlich sind sie alles Freunde und genau. Langjährige Bekannte, die natürlich jetzt auch
die machen das sind. Halt Dienstleister auf Bedarf, wenn sie dann arbeiten, stellen sie eine Rechnung oder auf 450 Euro. Das heißt, ich habe keinen großen festen Personalstamm, gut, den könnte man natürlich, wenn man ihn hätte, über Kurzarbeit regeln. Ich habe kein eigenes Venue, was ich teuer unterhalten muss, klar, ich bin da relativ schlank, das heißt, wenn auf Null ist, ist halt auch Null, aber auch ich habe natürlich gewisse Kosten und will da mal wieder gerne ein paar Konzerte machen, um Geld zu verdienen, aber auch natürlich, um einfach mal wieder das zu machen, was ich gerne mache und was ich lange schon mache. So.
Und man muss ja einfach sehen, eben der ganze Rattenschwanz, der dranhängt, wenn man sich überlegt, Ox Festival, ich muss immer noch dran denken, letztes Jahr, dieses Jahr, unglaublich geiles Catering. Mhm. Na, dieses geile Catering muss jemand kochen.
Ja.
Da hat jemand halt einfach auch für das Wochenende auf jeden Fall ein gutes Auskommen, weil da ein paar Leute beschäftigt waren, das geile Catering zu machen. Du hast die Leute für die Security machen, du hast Licht.
Stagehands, Techniker, also das ist ja nochmal, das sind halt die Leute, die dann, und die wahrscheinlich auch durch ihre Tätigkeiten über die Jahre nicht alle die riesen Rücklagen haben und denen ist natürlich alles weggebrochen. Ne? Irgendwelche Techniker machen auch Kongresse oder machen eine Messe, irgendwelche Stagehand machen Messeaufbau, das war ja alles komplett weg. Gut, da ist jetzt wieder Autokinos müssen ja auch gebaut werden, jetzt mit Sitzplatzkonzerten muss auch gebaut werden. Auch für die passiert jetzt wieder ein bisschen was, aber deswegen sage ich ja, dieser ganze Rattenschwanz, ich habe letztens was gelesen von 250.000 Beschäftigten mit den ganzen Subfirmen in dieser Konzertmaschinerie in Deutschland. Das ist für alle, das ist für alle grausam und ja, klar.
Ich habe halt jemanden Bekannte, klar, die machen Messebau oder Konzert, das ist ja gerne sowas, was so Hand in Hand geht. Früher, genau. Wenn gerade konzertmäßig nichts war, hat man eben ein bisschen Messebau gemacht.
Richtig, ja.
Nichts davon geht jetzt gerade. Ich habe mitbekommen von einem Ox-Schreiber, der eben auch eine Ausbildung zum Tontechniker macht. Ja, das ist jetzt gerade halt auch nichts, hat dann, was mir von einem anderen PA-Verleih auch, da habe ich mir das vor Ort mal angeschaut, ja, die haben mittlerweile in ihrem Hochregallager jedes einzelne Kabel sogar mit einem QR-Code versehen und eingescannt und archiviert und so weiter. Und jede einzelne Box innen und außen geputzt, gereinigt und sonstiges. Da ist nichts mehr. Hinten auf dem Hof stehen die abgemeldeten Sprinter. Also da ist schon.
Wir brauchen nicht die ganzen PA-Firmen, die ganzen Backlight-Rentals, die ganzen Nightliner-Companies, die ganzen Sprinter-Vermieter, wenn du auch viel in diesem Rock'n'Roll-Bereich machst, da ist nichts. Die Sachen werden älter und werden schlechter und sind weniger wert. Also das, was man vermietet, letztendlich, und man vermietet es nicht. Das ist, der ein oder andere ist auch irgendein Clubbesitzer, musste Hartz IV anmelden, irgendein Tourneebooker von relativ bekannten Bands hat Hartz IV angemeldet. Das ist dann schon traurig auch zu hören, wie du musst jetzt zum Amt gehen. So.
Ja. Eine altgediente Berliner Booking-Agentur, Four Artists, haben ihren Geschäftsbetrieb eingestellt.
Ja, wobei das ja schon
hat noch ein bisschen andere Gründe,
gerappelt, ne?
Aber
trotzdem, ich glaube, die sind im November komplett gewechselt, oder die guten Leute von denen sind komplett gewechselt zu einer neuen Firma, und das war jetzt der schöne Rest, ne?
Aber trotzdem, klar, es ist, wie nimmst du denn so mit Leuten, mit denen du zu tun hast, wie ist bei denen, du bist jetzt in der Situation, dass du noch irgendeine Art von Handlungsfähigkeit hast, du kannst zumindest irgendwas tun, also Plan. Also
ja.
Zumindest kann man sich einen halben Tag irgendwie beschäftigt halten. Bei denen ist gar nichts mehr. Wie, was Leuten, mit denen du zu tun hast oder kommunizierst, wie nimmst du deren mentale Situation so wahr?
Ja, eigentlich noch relativ okay. Also die ganzen Leute aus dem Booking-Bereich buchen. Es wird natürlich jetzt schon wie wild für Ende 2021 gebucht. Das heißt, die buchen einfach jetzt so früh wie noch nie oder schieben wieder oder schieben das. Von den Lokalitäten, seitdem wieder ein bisschen was geht, der eine macht da einen Biergarten, der andere stellt die Stühle rein. Also da sind auch Leute innovativ und machen dann, um Präsenz zu zeigen, irgendwas. Wie gesagt, die Leute da auf dem Vierhofer Platz in Essen machen ja draußen diese Umsonstkonzerte im Biergartenbereich, um einfach ein bisschen Präsenz zu zeigen. Also da passiert schon was, und noch muss ich sagen, sind die meisten Leute nicht frohen Mutes, aber da noch nicht am Ende. Nur es wird natürlich allgemein auch jetzt immer gesagt, wenn das bis Ende des Jahres nicht langsam mal losgeht, dann wird es eng. Und ich glaube auch noch, siehst du ja, gibt es viele Menschen, aber wenn wir da im Januar nicht wieder ans Spielen kommen, dann glaube ich, wird das schon schlagartig losgehen, dass die ein oder anderen fallen. Venues wie auch freie Booker oder Leute, oder was man jetzt schon merkt in Tourneeagenturen oder auch bei irgendwelchen Dienstleistern, dass Leute nicht mehr da sind. Ne? Die sind dann entweder komplett weg, Kurzarbeit sind ja alle. Also da merkst du schon Verschiebungen, dass da etwas ausgedünnt wird. Es ist ja klar, wenn eine Tourbookingagentur mit 6, 7 Mitarbeitern von, weiß ich nicht, 80 oder 70 Touren im Jahr jetzt dieses Jahr erstmal gar keine hat, und die Hälfte ist abgesagt, die andere Hälfte wird verlegt, da brauchst du halt nicht mehr 8 Leute. Also das war schon zu sehen, dass da plötzlich andere Leute antworten und die anderen sind nicht mehr da. Da gibt es schon die ersten Verschiebungen, und das wird natürlich umso mehr durchdringen, umso länger die Reise geht jetzt. Ne?
Das zieht auch noch, also das ist ja wirklich so ein Domino-Effekt. Das ist schon so ein simples Ding wie Praktikanten und Praktikantinnen, Menschen, die es im Rahmen ihrem Studium machen. Mhm. Ich kenne ja auch Menschen, die eben bei einer Booking-Agentur Praktikum gemacht haben, Ausbildung und so weiter. Mhm. Ja, all das findet halt nicht statt. Du brauchst keinen Azubi und keinen Praktikant, wenn alle zu Hause sind und keiner da ist. Also da, das ist glaube ich, so wie wenn das Hochwasser da durchgezogen ist oder das Erdbeben, und dann steht zwar noch alles, aber du weißt, dass beim nächsten Wackler fällt der ganze Scheiß vollkommen zusammen.
Also das merkt man jetzt schon. Man weiß natürlich nie, ob die Leute dann raus sind wegen Corona oder wegen nicht, aber es werden jetzt auch mehr Leute dann ausgewechselt, wo es einfach nur daran liegen kann. Ich meine, ich brauche nicht 8 Leute rumsitzen zu haben, wenn ich irgendwie momentan gar nichts verdiene. Also es ist klar, und ich glaube, das wird auch immer mehr leider.
So eine Prognose, was Künstler betrifft, Bands, Musiker. Ich kann mir jetzt einfach mal vorstellen, dass natürlich alle total hungrig sind, wieder auf Tour zu gehen. Aber nimm doch mal, du hast vorhin Vinny Stigma genannt. Gut, der Mann ist irgendwie mit seinen Ende 60 auf jeden Fall auch Hochrisikogruppe mittlerweile. Kann man auch vorstellen, dass auch so eine Frau, Mireille, zu ihrem Typen sagt so, einmal, du willst dich wieder in Europa, du willst dich in den Flieger setzen, wieder auf Tour gehen. Ja, die Kohle ist zwar nett, aber immer, wir brauchen dich noch. Du sollst noch ein paar Jahre hier mal gesund und munter. Nee, ich glaube, du fliegst jetzt nicht nach Europa. Das war jetzt vielleicht so ein bisschen, war nicht sexistisch gemeint, aber oftmals sind auch in diesem Rock'n'Roll-Bereich, wie soll ich sagen, Frauen eher die Stimme der Vernunft und Männer so ein bisschen, ich mache das jetzt einfach. Deshalb habe ich dieses Beispiel gewählt. Aber jetzt mal so als rein fiktives Beispiel, muss man, selbst wenn man touren kann, muss man auch erstmal wieder touren wollen.
Richtig, also klar, da gibt es sicherlich Künstler. Ich denke mal, die Künstler, die sich so ein bisschen aussuchen können und die dann einfach auch mehr auf der Kante haben, werden sich das vielleicht nicht so dringend geben. Aber ich denke jetzt schon, dass die üblichen Verdächtigen, die auch früher zwei, dreimal im Jahr in Europa waren, da einfach das Geld mitnehmen müssen, zumal ja auch dieses Jahr oder mitnehmen wollen, zumal ja auch dieses Jahr eine komplette Nullnummer war. Ne? Das ist halt gerade die Festivalsaison, die sehr lukrativ ist für alle Bereiche, von Metal über Hardcore bis irgendwie zu Rock. Die ist komplett weggebrochen und ich glaube, dass die allerwenigsten sagen werden, nee, nächstes Jahr ist mir das zu risikoreich. Also ich glaube schon, dass das, wenn sie wieder kommen dürfen und wenn man touren darf, so touren darf, dass es von den Kosten sinnvoll ist. Mit 20 Mann im Nightliner und so weiter. Also wir reden ja jetzt über diese, ich sag mal, kleine oder Standard-Punk-Hardcore-Größenordnung, wo einfach so gespielt wird, wo nicht wie bei einer großen, richtig großen Band vier Mann im Bus nur sind oder jeder hat einen eigenen Bus, wie bei Blink-182. Habe ich mal gehört, würde ich niemals behaupten. Aber davon so touren, dass sich das für die Bands lohnt, glaube ich schon, dass die meisten sagen, wir sind jetzt hier wieder am Start.
Aber da sind wir schon bei dem Punkt, du erwähntest es gerade, Nightliner-Tour. Ja, ich meine, Bandbusse sind eng vollgestopft und du bist jeden Abend woanders. Auch das ist natürlich so. Ich hatte mit Frank Turner ein Interview gemacht und er halt auch, wo er eben dann sagte, ja, das, ich bin ja dann quasi der, das ist ja meine Firma, diese tourende Band. Was ist denn schon, ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt so, wie ich rechtlich verantwortlich bin, wenn sich dann auf meiner Tour, in meinem Tourtross jemand ansteckt, will ich, oder wie, ich meine, so ein Nightliner, wer schon mal in einem Nightliner drin war, wer sich's mal anschauen konnte, das ist sehr eng,
tight, ja,
sehr nah aneinander, man riecht dort jeden Furz und jede Socke und das muss man sich dann natürlich, da sind wir wieder an dem Punkt, also wie krass, wie soll ich sagen, was fordert man jetzt Menschen ab? Einfach aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Also ich meine, ich drehe das jetzt mal ein bisschen weiter. Diese Tönnies-Arbeiter, die eben sich nicht aussuchen können, die Kohle brauchen, die dahin müssen, wo du dann überlegst, okay, und jetzt zwingt man Leute, doof gesagt, sich wieder mit 20 Mann in so einen Nightliner reinzuzwängen, die eigentlich sagen würden so, boah, ich traue mir das aber nicht zu, aber scheiße, ich muss das wegen der Kohle machen. Also auch das finde ich natürlich schon echt auch schon ganz schön, ja, heavy eigentlich.
Klar, wobei da gibt es natürlich dann, es wird sicherlich einige Leute sagen, die vielleicht am Anfang sagen, mir ist das vielleicht zu heikel mit den 20 Mann in dem Bus, ich tue jetzt mal ein bisschen anders, ich nehme mir dann doch wieder den Sprinter mit meinen 6 Bandkollegen und nehme mir dann einfach ein Hotel, weil das einfach entzerrender ist. Die wird es geben. Klar, es wird anderen so gehen, die vielleicht nicht auch zur Ziel- oder Risikogruppe gehören, die das einfach ein bisschen lockerer sehen. Aber klar, das ist halt schwer vorzustellen, auch alleine, dass das einfach und rechtlich möglich ist, durch, ich sage jetzt mal, 10, 11 europäische Länder zu reisen. Du bist jeden Tag woanders, du bist mit 18 bis 22 Leuten in diesem Bus, die teilweise auch aus diversen Ländern kommen einfach. Du hängst aufeinander, wie du schon sagtest, die Klimaanlage und so weiter ist schwach und du bist jeden Tag woanders. Das möchte ich erstmal sehen, dass das Anfang nächsten Jahres wieder alles so einfach geht. Du reist einfach in das Land ein, reist wieder aus. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Schnelltests oder es wird Fieber gemessen, aber das wird noch eine spannende Sache. Ja, und wenn einer Corona hat, ist dann die ganze Tour zu Ende. Wenn ich eine 4- oder 5-Wochen-Tour gebucht habe, der Spaß ist ja auch nochmal einfach zu überdenken, wenn diese Tourneen wieder erlaubt sind. Ob man das denn so schnell und easy durchführen kann und ob dann nicht sogar der viel größere X-Faktor teilweise sein könnte, wenn die Band erst hier ist, wenn alles gepackt ist und die Band fährt los, dass man damit rechnen könnte theoretisch. Die Tour wird abgebrochen, weil es ist ein Corona-Fall. Okay, der Backliner hat Corona. Ich kann den Backliner austauschen. Das macht nicht der Miguel, sondern der Peter. Aber was ist mit dem Rest? 2 Wochen Quarantäne. Ist dann 2 Wochen die Tour unterbrochen. Das ist natürlich. Und dann ist eine Tour meistens nicht nur unterbrochen, sondern die ist abgebrochen. Weil das 2 Wochen hier rumhängen kostet viel Geld.
Oder die Band hat am Abend vorher in Gütersloh gespielt und Lockdown, ja, und dann
oder hängt in irgendeinem Land fest, wo irgendwelche, oder wird in irgendein Land nicht reingelassen, das ist ja auch nochmal zu klären, wenn diese Konzerte in den Venues stattfinden können, ob diese Reisefreiheit in dieser Form wirklich so dann funktioniert. Ich würde hoffen, dass es so ist, aber es ist natürlich schwer vorstellbar gerade.
Und wenn wir jetzt mal den Kosten, beziehungsweise das, was uns natürlich als Konzertbesucher interessiert, okay, ich nehme mich jetzt mal aus, weil ich ja bei dir immer auf der Gästeliste stehe. Danke, Nico. Deshalb sitze ich auch
gerne hier. Gerne, ja. Du weißt, wie das Geschäft läuft.
Aber
Fake Names haben auch viel Geld gezahlt fürs Cover, oder?
Ja.
Dennis aus der Portotasche, ja. Aus der kommunistischen Portotasche.
Natürlich. ja, aber die, es wird keine Flüge von New York nach Frankfurt für, oder Amsterdam für $400 mehr geben. Die Flüge werden teurer werden, die ganzen Kosten werden höher. Müssen wir uns darauf, wenn das wieder stattfindet, davon ausgehen, dass ein Konzert, was ja auch so schon mal gerne 20, 25 Euro gekostet, dass wir dann halt bei 30, 35, 40 Euro sind.
Ich glaube, so hart wird es nicht werden, weil natürlich auch alle Leute Geld verloren haben. Alle Leute haben weniger Geld zur Verfügung. Das wäre kontraproduktiv, wenn man die Leute abschreckt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es kann natürlich auch sein, dass, weil so lange nicht geflogen worden ist, die Airlines sagen, wir wollen die Leute wieder zum Fliegen animieren. Viele haben Angst. Die Preise sind dieselben oder die Preise sind niedriger. Dasselbe mit den anderen Transportmitteln wie mit irgendwelchen Bussen. Es bleibt abzuwarten, aber unter dem Strich ist natürlich, alle haben Geld verloren oder nichts verdient. Also natürlich ist unter dem Strich eigentlich nur eine Rechnung, also eine Richtung zu sehen. Es wird wahrscheinlich gleich bleiben oder teurer. Günstiger wird es nicht. Aber die Frage ist halt, inwieweit? Weil ich glaube nicht, dass man eine Agnostic Front Show, die vielleicht jetzt oder vor der Krise für 20, 22 Euro im Vorverkauf lief, dass man die für 30, 33 anbieten könnte. Ich glaube, das schreckt zu viele Leute ab. Das ist einfach, das kann sicherlich 1 bis 3 Euro teurer werden, aber nicht in dem Sinne so sehr teuer, dass Leute dann sagen, wir bleiben zu Hause, weil das will ja natürlich auch keiner. Aber klar, die Kosten werden höher, wahrscheinlich werden sie höher, weil ja auch die ersten 2, 3 Jahre oder 1 bis 2 Jahre irgendwelche Hygieneauflagen zu erfüllen sind. Das heißt, die Kosten örtlich können nur höher werden. Und man muss natürlich sehen, dass alle miteinander ein Jahr aufzuholen haben. Also wer da rechnen kann, wird wissen, dass man es dann nicht günstiger als vorher anbieten kann. Aber niemand will Leute abschrecken, deswegen versucht man das vielleicht etwas zu erhöhen, aber immer noch im Rahmen.
Und irgendjemand muss dafür bezahlen. Und zwar sind es halt natürlich genau die Leute, die dann halt, ja,
auch ihren Job verloren haben oder einfach auch dann sagen, ich brauche jetzt die Euro dringender als...
Mache ich es halt auch dafür, ja.
Genau, ne, deswegen muss man mit den Tickets auch, das ist nicht eine Endlosspirale, also ja.
Ja, haben wir jetzt auch noch zum Schluss irgendwas Positives zu sagen? Außer, dass du erwähntest schon gewisse Sitzpogo-Konzerte?
Ja, positiv. Diese Öffnung insgesamt ist erstmal positiv. Ich denke mal, dass die aktuellen Infektionszahlen positiv sind. Was bleibt da? Was
wegen
bleibt
ihrer da? Negativität positiv?
Genau, positiv in Summe einfach, weil es nicht so viele sind und wir alle natürlich hoffen, dass wir da keine weiteren Wellen mehr erwarten. Was bleibt sonst noch zu sagen? Hat das die gesamte Gesellschaft oder die Szene oder die Musikszene gestärkt oder was auch immer? Naja, der ein oder andere wird danach vielleicht wissen, wie relevant für ihn das Konzert ist oder wie wichtig es ihm ist. Vielleicht war das auch, also es ist nicht so, dass ich sage, es war gut, aber vielleicht hat das auch ein Stück weg etwas dieses normale Karussell entschleunigt, weil es ist natürlich die letzten Jahre und Jahrzehnte immer so gewesen, dass immer dieselben Bands halt sehr häufig gekommen sind, immer wieder. Einige Leute waren da vielleicht auch zu Recht etwas übersättigt, gerade Deutschland ist ja ein gern gespielter Markt. Wir sind alle glücklich damit, auch ich lebe davon, dass die Bands gerne hier hinkommen. Das einzige Gute könnte sein, wenn es denn wirklich nächstes Jahr wieder weitergeht, dass man sagt, jetzt war das mal ein Break, der war für unsere Nerven, für unsere Gesundheit, für unsere Geldtaschen sehr teuer, sehr, sehr schwierig. Aber jetzt haben wir alle mal wieder richtig Bock, sind hochmotiviert, die Konzerte zu besuchen und einfach auch Künstler vielleicht mal zu sehen, wo man vorher gesagt hat, boah, die habe ich ja jedes Jahr dreimal gesehen. Also, dass du, verstehst du, die Batterie wieder aufgeladen ist, dass es halt mal entschleunigt worden ist. Aber dieser Break sollte nicht 2 Jahre dauern, weil dann hilft auch die Entschleunigung nichts. Weil dann wahrscheinlich 60%, 70% der Örtlichkeiten, wo diese Bands gespielt haben, früher nicht mehr da sind. Und dann ist es keine Entschleunigung mehr, sondern dann ist es ein langsamer Tod.
Danke für deinen Besuch und wir hören uns bald mal wieder.
Joachim, danke dir. Bis dann. Tschüss.